Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und den besten 7 Büchern des Monats Januar, ausgewählt von 30 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich begrüße Sie herzlich zum neuen Jahr und wir lassen das Alte hinter uns, das gleichzeitig ein Jubiläumsjahr war für die Bestenliste des Deutschlandfunk. Vor 25 Jahren hat die erste Jurybesetzung, von der im Übrigen immer noch sehr viele in der heutigen Jury anzutreffen sind, ihre Stimmzettel abgegeben. Damals dabei Peter Pohl, Du fehlst mir, du fehlst mir, das großartige Buch Matti und der Großvater von Roberto Piumini mit Bildern von Quint Buchholz und Gioconda Belli, Die Werkstatt der Schmetterlinge, 1994 illustriert von Wolf Erlbruch und nicht zu vergessen Blauer Hund von Nadja. Diese 4 Titel nenne ich, weil sie tatsächlich nach wie vor erhältlich sind. Thomas Linden, nach 25 Jahren noch erhältlich, kann man da von Klassikern sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch bei dieser Auswahl. Matti und der Großvater, der Blaue Hund, das sind wirklich Klassiker der Szene. Und da wird man vielleicht in den kommenden 25 Jahren nochmal drüber sprechen.
Das ist eigentlich toll, ne, dass man nach 25 Jahren diese Bücher noch kaufen kann. Thomas Linden, auch Sie sind bereits ein paar Jahre schon Jurymitglied, Journalist und Kurator. Und wir werden die erste Liste des Jahres 2020 vorstellen. Und wir könnten uns ja an der Stelle fragen, ob wohl eins dieser Bücher das Potenzial auch zum Klassiker mitbringt. Aber warten wir erstmal ab. Vielleicht unser erster Titel, A wie Antarktis, Ansichten vom anderen Ende der Welt. Ein Buch, das aus dem Tschechischen übersetzt ist, der Autor und Künstler David Böhm. Er hat an der Akademie in Prag studiert, aber seine Arbeiten sind bereits international veröffentlicht. Er hat eine Reise gemacht, zusammen mit seinen beiden Söhnen, 10 und 13 Jahre alt, eine Reise zum südlichsten Kontinent der Erde. Und diese Reise hat ihn veranlasst, ein großformatiges, opulentes Sachbuch herzustellen, nämlich das, was jetzt hier vor uns liegt. Dunkelblau, der Einband, darauf eine Collage, A wie Antarktis. Was vermittelt uns David Böhm, Thomas Linden?
Dieses Buch könnte vielleicht ein Klassiker werden. Es heißt im Untertitel Ansichten vom anderen Ende der Welt. Und das ist ein beziehungsreicher Titel, weil er betrachtet die Welt aus der Perspektive der Antarktis und er schaut sich auf diesem wundervollen Kontinent um. Und gleichzeitig ist in dem Wort der Ansicht auch ein Forschungsprogramm enthalten, dass man sich Dinge anschaut, dass man experimentiert und Erkenntnisse sammelt. All das ist in dem Buch verwoben, in zahlreichen Kapiteln, in denen er sich mit den Tieren beschäftigt, mit dem Wasser, mit den Strömungen, mit dem Gebirge, mit der Größe des Kontinents, der wesentlich größer ist als Europa. Das muss man sich immer vorstellen.
Dieser Kontinent birgt ja auch einige Rekorde. Da gibt es eine Doppelseite mit den diversen Rekorden, die man dort findet.
Ja, es ist der höchste, der kälteste, der trockenste und der stürmischste Kontinent der Welt. Dann bekommt man eine Vorstellung, dass er fast doppelt so hoch zum Beispiel ist als Asien im Durchschnitt.
Jetzt haben Sie schon davon gesprochen, was der Untertitel birgt, nämlich er birgt noch einen anderen Aspekt. Es geht doch auch um einen Perspektivwechsel, also von einer anderen Seite auf die Welt zu schauen. Sie haben es schon angedeutet. Und es geht vor allen Dingen aber auch um Neugierde.
Ja, weil man halt so wenig über die Antarktis weiß. Da ist noch großer Bedarf. Er beschäftigt sich in einem Kapitel mit den Forschungsstationen. Es gibt politisch ganz viel Interesse, aber in der Öffentlichkeit ist der Kontinent noch nicht so präsent.
Wie müssen wir uns denn die Bebilderung vorstellen? Es gibt ja wirklich auf jeder Seite eine andere Art der Bebilderung, eine andere Art der Illustration. Man kann sogar einige Seiten aufklappen. Das heißt, man hat dann wirklich ein richtig, richtig großes Bild vor sich in einem ohnehin schon großformatigen Buch.
Ja, die Chancen, die ihm dieses Format bietet, nutzt er wunderbar aus. Also zum Beispiel beschreibt er den Wettlauf zwischen Amundsen und Scott oder dokumentiert auch die Reise von Shackleton. Man kann dann verfolgen, wie die beiden Routen waren, wer wann wo angekommen ist. Was mir besonders gut an dem Buch gefallen hat, ist, dass er recht ausführliche Texte in diese Doppelseiten integriert hat. Das unterscheidet sich sehr von dem üblichen Sachbuchzuschnitt, in dem man so ein bisschen mit Infokonfetti arbeitet und man den Büchern ansieht, dass sie am Computer gemacht wurden. Hier ist dieses Verhältnis zwischen Bild und Text sehr schön ausgewogen und vielleicht hat es ja das Zeug zum Klassiker. Man wird dieses Buch immer wieder vorholen können und wird in den Texten etwas erfahren, was Bestand hat.
Wir haben es also mit Zeichnungen zu tun, mit Gemälden, mit Fotos, mit Collagen. Wir haben sogar zwei Doppelseiten richtig als Comic-Panel hergestellt. Ein sehr tolles Buch, was einem auf jeder Seite eine neue Abwechslung bietet. Visuell und an Texten und Informationen reich für alle, die sich für den südlichsten Kontinent interessieren. A wie Antarktis. Ansichten vom anderen Ende der Welt von David Böhm, erschienen im Karl Rauch Verlag, 77 Seiten. A wie Antarktis, B wie Bauhaus. Von 2015 bis 2019 hat das Verlagshaus Seemann-Henschel eine Bilderbuchreihe herausgegeben, zusammen mit der Stiftung Bauhaus Dessau. Womöglich vorbereitend und vorausschauend auf das 100-jährige Jubiläum, das im letzten Jahr gefeiert wurde. Nach 5 Büchern zu Bauhaus-Bauten stehen jetzt einzelne Künstler und der Aspekt der Emigration im Mittelpunkt. Mit dem Bauhaus um die Welt lautet der Titel des Bilderbuchs von Ingolf Kern. Ingolf Kern ist der Leiter der Abteilung Medien und Kommunikation bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Bilder, sehr bunt, sehr grafisch, hat Susanna Ilijin geschaffen, eine ungarisch-serbische Illustratorin, die aber in Deutschland aufgewachsen ist, in Stuttgart studiert hat und international ausgezeichnet wurde. Anni Albers, Hannes Meyer, Paul Klee, Mies van der Rohe, 4 der 11 vorgestellten Künstler. Thomas Lehn, nach welchen Kriterien sind hier die Bauhauskünstler ausgewählt?
Ja, es ist eine etwas eigenwillige Auswahl. Die großen Köpfe wie Gropius, Schlemmer, Feininger fehlen. Aber ich finde das okay. Was mir gut gefallen hat, war, dass von diesen 11 Künstlern 6 Künstlerinnen sind und dadurch der weibliche Anteil des Bauhauses, der, das muss man so sagen, immer unterschlagen worden ist, hier nochmal Gewicht bekommt. Und eben auch in der Breite des Angebots. Also man sieht zum Beispiel Anni Albers, die Stoffdesignerin, oder Lucia Moholy, die Fotografin, Marianne Brandt, die Designerin, Lilly Reich, die Innenarchitektin. Man bekommt eine Vorstellung, das war ja im Grunde eine Akademie, wie breit sie angelegt war thematisch.
Und spielte denn auch eine Rolle, wohin diese Menschen ausgewandert sind?
1933 sind die Künstler, die noch da waren, über die ganze Welt verstreut worden. Manche sind in ihre Heimatländer wieder zurückgegangen, andere sind in die Emigration gegangen, vor allen Dingen in die USA oder aber auch nach Mexiko. Und das Buch versucht so ein bisschen dieses Netz, das da entstanden ist, zu spannen und zu schauen, was ist aus den Künstlern und Künstlerinnen geworden.
Es ist ja nun ein Bilderbuch und zwar auch ein eher schmales Bilderbuch, 56 Seiten. Das heißt, da ist ja für den einzelnen Künstler auch gar nicht so wahnsinnig viel Platz, zumal es ja auch eben, wie gesagt, stark bebildert ist, worüber wir gleich noch sprechen. Wie sind denn die Geschichten erzählt? Worum geht es denn in diesen wirklich nur ganz kurzen Spots, die da auf die Künstler gesetzt sind?
Es gibt eine Rahmenhandlung, in der ein Vater mit seinen beiden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, in Frankreich in Ferien ist und sie stoßen auf Bauhausarchitektur. Dann verlegt sich der Text ins Internet und es werden aus verschiedenen Ländern werden Schaltungen hergestellt und junge Leute erzählen Bauhausbiografien. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es nötig ist, diese Rahmenhandlung einzuziehen. Ich glaube, wenn man die Künstler und Künstlerinnen einzeln in kleinen Kapiteln vorgestellt hätte, hätte das auch eine gute Vorstellung von ihrer Arbeit sein können. Zumal durch die Illustrationen von Susanna Iljin, die Arbeiten der Künstler immer noch mal in die Grafik übersetzt werden mussten. Also zum Beispiel Paul Klee ist einer der Künstler und ja, da sind dann nur noch Strichmännchen und viele bunte Figürchen da, die im Grunde das Werk von Klee nicht repräsentieren können. Das ist eine schwierige Aufgabe gewesen für die Illustratorin.
In dem Kleetext konkret geht es ja um Klees Engel, die er gemalt hat. Das habe ich so ein bisschen so gelesen, dass das ein Versuch ist, diese Figuren, vor allen Dingen die Engelfiguren darzustellen. Sie haben es jetzt schon gesagt, Susanna Iljin arbeitet sehr grafisch. Entspricht das denn so ein bisschen der Bauhaus-Idee, der Bauhaus-Kultur? Oder ist auch das einfach in die heutige Zeit notwendigerweise so bunt übersetzt worden?
Also das Buch ist schon über die Maßen bunt und unruhig. Und ich finde darin eigentlich nicht diesen Bauhausgedanken der Klarheit und Sachlichkeit, die ja eben die Schönheit des Gegenstands in den Blick nimmt. Hier kommt es mir ein bisschen so vor, als wenn das Gegenteil passiert, als wenn man versucht, mit der Buntheit zu überwältigen.
Dennoch 11 spannende Biografien von 11 spannenden, Sie haben es schon gesagt, Künstlerinnen und Künstlern. Mit dem Bauhaus um die Welt folge den Spuren berühmter Bauhäusler. Ein Spot auf 11 Ausgewanderte von Ingolf Kern und Susanna Iljin in der Verlagsgruppe Seemann-Henschel, 56 Seiten ab 8 Jahre. Wir bleiben bei dem Buchstaben B. B wie behindert, alle behindert, so der Titel eines Bilderbuchs aus dem Klett Kinderbuchverlag, der Untertitel 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen in Wort und Bild. Autorin des Buches ist die Verlegerin selber, Monika Osberghaus, die bekannt ist für ihre unerschrockene Art, Tabuthemen im Bilderbuch zu präsentieren. Tod, das Liebesleben der Tiere, Aufklärung, Popos, all das steht neben Kinderbüchern, die sich auch mit der ost-westdeutschen Geschichte beschäftigen. Da begegnete uns auch erstmalig Horst Klein, der Illustrator. Er hat visuelle Kommunikation in Krefeld studiert und wir haben ihn damals kennengelernt durch das Bilderbuch Hüben drüben. So, jetzt aber alle behindert. 25 Kindersteckbriefe. Jedem Kind ist eine Seite gewidmet. Was wird dort erzählt und wie ist das Bilderbuch aufgebaut?
Ja, mir hat gut der Titel gefallen, alle behindert, weil sich dahinter ja auch der Gedanke verbirgt, dass es Normalität nicht gibt. Man muss nur die Menschen genau anschauen, dann sieht man, dass jeder speziell ist. Das Buch enthält diese 25 Steckbriefe, die wild gemischt sind, zum Beispiel Trisomie 21, eine Querschnittslähmung, Autismus, aber hier in diesem Buch eben auch Angeberei, rüpelhaftes Verhalten, Schüchternheit. Da habe ich mich natürlich gefragt, kann man das alles in eine Reihe stellen? Kann man auf der einen Seite eine Schicksalsdimension, auf der anderen ein unreifes Sozialverhalten, kann man das auf eine Ebene bringen?
Und kann man's?
Ich finde, dass man es nicht kann. Aber ich muss gestehen, ich habe nochmal mit Kindern, Teenagern über das Buch gesprochen und man muss bedenken, das Buch ist aus Aussagen von Kindern und Eltern, von Betroffenen entstanden und die Kinder, die das Buch angeschaut haben, die sagten mir, dass sie es doch hilfreich finden, weil sie in der Schule zum Beispiel oft Schwierigkeiten haben, ein angemessenes Verhalten gegenüber Behinderten dazu zu finden. Und die Kinder fanden, dass das Buch ein wenig diese Berührungsängste reduziert.
Und was geben denn genau, um es den Hörerinnen und Hörern ein bisschen klarer noch zu machen, die Steckbriefe wieder? Also natürlich wird die Art der Behinderung oder sagen wir mal lieber vielleicht doch Beeinträchtigung dargestellt. Und was gibt es darüber hinaus noch an Informationen?
Die Informationen sind ganz knapp gehalten. Das sind nur Stichworte. Aber es sind zum Beispiel so Fragen wie, was kann ich mit demjenigen spielen? Kann diese Behinderung geheilt werden oder nicht?
Wie hat denn Horst Klein die Bilder dazu gestaltet?
Man muss sagen, er hat natürlich als Illustrator nicht viel Spielraum bei einem Steckbrief. Er hat das so ganz lustig, hat er das realisiert.
Er hat ja immer in den Mittelpunkt der Seite dann das jeweilige Kind gesetzt. Das Kind hat immer auch einen Vornamen und dann gibt es so rundherum gestaltet kleine, ja, vignettenartige Details. Jeder hat seine Besonderheiten und jeder hat dadurch auch Vor- und Nachteile. Das ist das, was wir anhand dieser Steckbriefe lernen. Alle behindert von Monika Osberghaus und Horst Klein zusammengestellt. Sie haben es eben schon gesagt, nach einer großen Umfrage bei Kindern und Erwachsenen, erschienen bei Klett-Kinderbuch, 40 Seiten ab 5 Jahre. Nun kommen wir zur erzählenden Literatur. Glück für alle Fälle. Ein kleiner Roman einer großen amerikanisch-britischen Schriftstellerin, Meg Rossoff. So lebe ich jetzt, damals das Meer, was wäre wenn? Literarisch anspruchsvolle Jugendromane, vielfach ausgezeichnet, alle übersetzt von Brigitte Jacobeit. In der Kindergeschichte, die hier vorliegt, geht es um einen Hund. Es geht um einen Hund, es geht um die Selbstfindung einer Mutter und es geht um eine chaotische Familie. Was für eine Geschichte ist das?
Hier werden die Vorzeichen umgedreht. Also die Familie geht in ein Tierheim und sucht sich einen Hund aus. Das denkt die Familie. In Wahrheit ist es aber so, dass der Hund die Familie wählt. Nachdem man dann zusammengekommen ist, krempelt der Hund diese chaotische Familie so um, dass aus Chaos wieder Ordnung wird.
Zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen, erschien mir das Frauenbild ein bisschen das Frauenbild der 50er Jahre, denn die Geschichte geht ja so los, die Mutter zieht sich aus der Familie raus und will jetzt mal nur Yoga machen und sagt, ich habe jetzt mal keine Lust mehr, immer euren Kram wegzuräumen. Und dann endet plötzlich eine normale Familie im Jahr 2020 in Müll und Chaos.
Ja, wenn man es vom Klischeepotenzial aus betrachtet, dann ist es altmodisch. In der Realität ist es vielleicht doch ziemlich häufig anzutreffen, nachdem die Mutter sich herausgezogen hat. Ja, ist man in einer Situation, wo Kinder und Vater nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und der Hund bringt auf subtile Weise alle dazu, wieder in die Spur zu kommen. Meg Rossoff ist halt eine große Hundeliebhaberin und sie sagt, Hunde strukturieren den Tag, geben Liebe, Freundschaft, hören gut zu und urteilen nicht. Dieser Satz zeigt, was ihr am Herzen liegt.
Es gibt Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die stammen von der Illustratorin und Grafikerin Anke Faust. Glück für alle Fälle von Meg Rossoff und Anke Faust, erschienen im Fischer Verlag. Auch im nächsten Buch geht es um Familie. Das Abracadabra der Fische, so der neue Titel des niederländischen Erfolgsautors Simon van der Geest. Er stand bereits mit 2 Büchern auf den besten 7. Van der Geest, Jahrgang 78, studierte Theaterpädagogik und Dramaturgie. Übersetzt ist dieser Roman von der kürzlich verstorbenen Mirjam Pressler. Es geht um die 12-jährige Wonki. Sie wird beim Großvater geparkt, weil die Eltern ihre Ehekrise bewältigen müssen. Aber der Großvater, so erfährt man ziemlich schnell, ist auch nicht gerade ein Quell des Glücks. Was steht denn im Mittelpunkt des Romans? Die Kindergeschichte des Großvaters, denn es geht um sozusagen um 2 Geschichten hier, oder die Bedrohung der kleinen Familie von Wonki?
Es geht um den Großvater. Der Roman zeigt, dass das Erzählen lebenswichtig ist, um die Gegenwart zu verstehen und die Vergangenheit zu überwinden. Wonki sagt einmal, wenn die alten Kühe nicht aus dem Graben kommen, verstopft er. Das ist so die Kurzversion dieses sehr umfangreichen Romans, in dem es im Grunde darum geht, dass Wonki den Großvater zum Sprechen bringt. Der Großvater ist in einer Bauernfamilie aufgewachsen, im Polderland, mit 4 Brüdern, ist durch eine harte Schule gegangen da und hatte einen Lieblingsbruder. Und mit dem hat er sich verkracht und die beiden haben seit Jahrzehnten nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn Wonki schon nicht ihre Eltern ja befrieden kann, dann will sie doch zumindest wieder zwischen dem Großvater und seinem Bruder die Verhältnisse klären.
Nun haben Sie gesagt, es geht ums Erzählen, um die Wichtigkeit des Erzählens. Wie ist denn die Geschichte erzählt? Wie erfahren wir denn die Kindheitsgeschichten des Großvaters?
Die Geschichte ist im Grunde auf 2 Ebenen erzählt. Zum einen erleben wir Wonki auf dem Bauernhof, gleich in der Nähe eines Kanals und einer Mühle, die irgendwann mal abgebrannt ist und unheimlich ist. Wonki versucht halt, den Großvater zum Erzählen zu bringen. Und das gelingt ihr auch immer wieder. Es ist auch interessant, wie schön Miriam Pressler diesen Text übersetzt hat. Man spürt, dass es so feine Übergänge gibt von Wonkis Erzählebene zu den Erinnerungen des Großvaters. Das ist so eine feine Note im veränderten Tonfall.
Das Abracadabra der Fische, eine atmosphärisch dichte Brudergeschichte, eine Geschichte über Geheimnisse, über das Erzählen, angesiedelt in einem spannenden Setting in den Niederlanden von Simon van der Reest, 320 Seiten ab 10 Jahre. Wir bleiben auf dem Land, wir bleiben in der Natur, wir machen uns auch hier auf eine Reise, die schon im Titel ein Abenteuer verspricht. Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch von Gregor Wolf. Gregor Wolf ist Ägyptologe, wohnhaft bei München. Und betrachtet man nun das Cover, dann zeigt das zwei Männer im Wald und einen wandelnden Baum, also wirklich mit Beinen, in dessen Krone ein Junge sitzt, und beginnt man dieses Buch zu lesen, dann trifft man auf ein Räuberhaus, Gaukler mit Wagen, Blauberge, einen Pass, an dem ein Drache den Weg versperrt, eine schwarze Taube taucht immer wieder auf, ein an Gram gestorbener König. Es klingt ein bisschen wie ein Märchenpotpourri. Welches Abenteuer erlebt denn hier wer?
Es ist eine Vielzahl an Abenteuern, die erlebt werden. Leopold Morsch ist ein Einsiedler, der im Grunde mit seinem Wald, in dem er lebt, zufrieden ist und keinerlei Ambitionen hat. Er wird aus diesem Wald herausgelockt und dann reihen sich immer wieder neue Abenteuer aneinander. Der rote Faden besteht im Grunde darin, dass ein Junge, der sich als Königssohn entpuppt, dass der entführt wurde und die Freunde versuchen, ihn dann wieder in seine Heimat zu bringen. Hier wird Harry Potter mit dem Herr der Ringe, mit Don Quixote und mit sehr viel Hollywood und mit Märchenstoffen, die zu den Grimms führen, vermischt. Ja, was mir gefallen hat, ist, dass Gregor Wolf sich trotz dieser vielen Sujets und Figuren und Ortswechsel doch nicht verzettelt. Die Geschichten folgen doch schlüssig aufeinander.
Ein fantastisches Abenteuer. Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch von Gregor Wolf, 300 Seiten, ab 10 Jahre, erschienen im Überreuter Verlag. Siebter Titel, Thomas Linden, ein Jugendroman. Sarah Crossan, englische Schriftstellerin, die Philosophie und Literatur studierte und bekannt ist durch ihre Werke in lyrischer Prosa. Der Titel des vorliegenden Romans lautet »Wer ist Edward Moon?« Dieses Buch ist auch ein gesellschaftskritisches Buch, eine Kritik am Justizsystem. Es geht um die Todesstrafe und es ist eine Brudergeschichte. Joes Bruder sitzt seit 10 Jahren in der Todeszelle und nun ist seine Hinrichtung beschlossen. Wie erzählt Sarah Crossan diese Brudergeschichte?
Sarah Crossan erzählt von Joe, der 10 Jahre seinen Bruder Edward nicht mehr gesehen hat. Joe ist 17, Ed war damals 17, als ein Polizist ermordet wurde und Ed in Verdacht kam, der Täter zu sein. Jetzt ist das Hinrichtungsdatum bekannt gegeben worden und Joe möchte Ed noch einmal nahe sein. Er besucht dann Ed im Gefängnis regelmäßig. Das Buch ist so erzählt, dass man zum einen sich in der Gegenwart befindet, mit Joe und seinen Schwierigkeiten in diesem neuen Ort und gegenüber dieser monströsen Atmosphäre des Gefängnisses. Zugleich gibt es aber immer wieder Flashbacks, in denen sich Joe an die Zeit erinnert, als Ed noch in der Familie lebte. Die Familie hatte keinen Vater und die Mutter verschwindet auch bald, sodass sich die Tante um ihn, seine Schwester und zunächst Ed gekümmert hat. Ed hatte die Rolle des Ersatzvaters übernommen, ein fürsorglicher, verantwortungsvoller und auch liebevoller Mensch.
Ist es denn auch in lyrischer Prosa verfasst?
Es ist reimlos verfasst, in freien Rhythmen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Sätze alle untereinander stehen. Das heißt, jeder Satz bekommt etwas Wertvolles und die Sätze klingen nach. Der Roman zeigt, wie ein Liebe retten kann, weil sie allem Bedeutung gibt. Und das ist im Grunde die Geschichte zwischen Joe und Ed.
Ich habe den Roman sehr gern gelesen. Er liest sich ja wie ein Bekenntnis zum Brudersein. Das ist eine Annäherung erstmal an einen Fremden. Dramaturgisch finde ich es ungeheuer spannend. Dann die Konfrontation mit dieser Wirklichkeit des Gefängnisses. Dann die Frage nach der Wahrheit. Was hat Ed wirklich gemacht? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, Schuld. Und dann der Kampf letztendlich des jungen Bruders gegen die Hinrichtung. Ein Plädoyer, so endet der Roman, für die Freiheit. Wer ist Edward Moon von Sarah Crossan? Erschienen beim Mixvision Verlag ab 14 Jahren. Das waren die besten 7 im Januar, vorgestellt von Thomas Linden, ausgewählt von der 30-köpfigen Jury. Herzlichen Dank dafür an alle. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung mit unserer kostenlosen Deutschlandfunk-Audio-App. Jetzt folgt die Sendung Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.